Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Abende der letzten Woche gehörten in Berlin der Lyrik. Das Poesiefestival versammelte zahlreiche Dichter aus 7 Sprachen. Die Berliner Rede zur Poesie hielt der argentinische Dichter Sergio Raimondi, ein Lyriker der globalisierten Welt und ihr radikaler Kritiker. Er begreift die Globalisierung als Problem der Poesie. Seine Dichtkunst ist ein Muskel, der abstrahieren kann. In wenigen Versen bricht der 1968 Geborene die Grundsatzfragen der politischen Ökonomie auf einer Scheibe Toastbrot herunter. Ein Klempner erteilt bei ihm einem orphischen Dichter Lektionen. Und von Dantes Eierdiät zum Stufenaufbau einer Rakete ist es nur ein Zeilensprung. Raimondis Texte sind immer in einem emphatischen Sinne politisch. Mit einem einzigen Band, seinem Debüt Poesia Civil, hat Raimondi 2001 die Literatur seines Landes erneuert. Und seit fast 2 Jahrzehnten arbeitet er an einem gewaltigen enzyklopädischen Projekt, in das die ganze Welt Eingang findet, dreifach angereichertes Uran ebenso wie der Industriemelanismus bei Birkenspannern oder der Einfluss von Schwerwasserfabriken auf den Nestbau von Blaureihern für ein kommentiertes Wörterbuch. Eine Auswahl erschien 2012 im Bärenberg Verlag. In seiner Berliner Rede zur Poesie nimmt sich Raimondi Adornos Forderung nach einer Poesie auf der Höhe des Kapitalismus vor.
Guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Probleme beim Schreiben einer Ode an den Pazifischen Ozean. Auf einer Weltkarte an der Wand lassen sich die Dartbojen lokalisieren, die die Pegelveränderungen durch einen vorbeirasenden Tsunami übermitteln. Das Midway-Atoll, wo die Laysan-Albatrosse brüten. Und sogar die Route eines Containerschiffs vom zentralen Osten des asiatischen Kontinents in den Nordwesten des amerikanischen Kontinents oder umgekehrt. Den eigentlichen Ozean zu lokalisieren fällt schwerer, denn alle bekannten Darstellungen zeigen ihn an die Ränder dieser vollkommen rechteckigen Welt verbannt und in 2 Hälften geteilt. Wie kann man ihn in seiner Gesamtheit erfassen? Vielleicht ist eine Überprüfung der Instrumente angebracht, die wir benutzen, um etwas auf planetarer Ebene zu betrachten. Ein Globus böte sich möglicherweise an. Dreht man ihn nur ein wenig, erscheint eine riesige Ausdehnung. Die Erde ist auf einmal vollständig von Wasser bedeckt, als verfügte sie bereits über ein Bild für eine kommende Zeit. Weltkarte und Globus haben den Vorteil, dass sie auf die Geschichte der Moderne verweisen. Und damit jeglicher Effekt von Unmittelbarkeit vermieden wird. Doch die beiden Gegenstände werden heutzutage nicht mehr gebraucht. Man kann einfach Google Earth starten, einen im Raum schwebenden Kreis vorfinden, der Teil des Sonnensystems in einer von sehr vielen Galaxien ist, und ihn mit dem Cursor bewegen, um sich dem Ozean so lange zu nähern, bis man den Meeresboden sieht. Mit der Andesitlinie und den vulkanischen Bergen unter der Wasseroberfläche, den zahlreichen Inseln, die hier und dort auftauchen, und dem Feuerring, dieses Band beständiger und faktisch nie völlig vorhersehbarer seismischer Aktivitäten, tektonische Platten, die an die Entstehung und den Zerfall eines Riesenkontinents erinnern, der einst von einer unterschiedslosen, flüssigen Fläche umgeben war. Man sollte diese Weltkarte aber nicht voreilig verwerfen, die den Atlantik als senkrechte, den Blick ordnende Achse darstellt, mit dem Mittelmeer auf der rechten Seite als Verbreitungszentrum. Genau dort, auf jener Achse, ist ein westliches Narrativ verortet, das sich in 2 Schritten erzählen lässt. In 2 Schritten und 3 Volumen Wasser. Vom Mittelmeer zum Atlantik und vom Atlantik zum Pazifik. So einfach? Die Bewegung ist linear und eindeutig. Aber sie bietet eine Chance, schnell die Longue Durée des Kapitalismus zu erahnen. Sehen Sie, wenn man den Finger hier und da aufstützt, kann man den genuesischen Zyklus mit seiner Bewegung nach Amerika aufzeigen. Den niederländischen Zyklus mit der Gründung der ersten Wertpapierbörse in Amsterdam und Unternehmen wie der Ostindien-Kompanie. Den britischen Zyklus mit London als Finanzzentrum und der Produktion von Eisen und Maschinen nach der industriellen Revolution. Und schließlich den, zumindest bis jetzt andauernden, nordamerikanischen Zyklus, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem militärisch-industriellen Komplex von bis dahin unbekannten Ausmaßen konsolidierte.
Ya está. Más de cinco siglos en una frase. En cada ciclo hay acumulación, expansiones, aumento del circuito financiero y luchas por un dominio nuevo. En cada ciclo, tensiones, interrupciones y desvíos.
Das ist es. Mehr als fünf Jahrhunderte in einem Satz. In jeder Bewegung stecken Akkumulationen, Expansionen, die Vergrößerung des Finanzkreislaufs und Kämpfe um eine neue Vorherrschaft. In jedem Zyklus kommt es zu Spannungen, Störungen und Irrwegen. Aber alle erzählen eine schrittweise und fortgesetzte Eroberung von Rohstoffen, Territorien, Sprachen und sogar von Episoden im tiefsten Schlaf. Sie erzählen außerdem, wie die Volumen der Meere und der Ozeane durch eine immer größere Zahl von Seewegen miteinander verbunden wurden. Befindet sich die Poesie, glücklicherweise von all dem unberührt, am Rand dieser Geschichte? Oder geht es in jedem Fall darum zu sehen, wie Produktionsprozesse, gleichwohl ihre spezifischen Unterschiede berücksichtigend, mit den unterschiedlichen Arten des Gedichtaufbaus verwoben sind? Primärrohstoffe mit Analogien, die großen Arbeiterstreiks mit einem Enjambement und die Erkundung der Meere und Ozeane mit der Entdeckung eines Rhythmus? Einmal hatte ich einen Traum, eine Grafik mit den Wirtschaftszyklen von der industriellen Revolution bis zur Gegenwart erschien mir mit ihren Phasen des Aufkommens, Wachsens und Schrumpfens. In einer merkwürdigen Abfolge zogen die Hauptrohstoffe an mir vorbei, zuerst Baumwolle, dann Kohle, dann Stahl, Erdöl und schließlich Silizium. Ich sah die Veränderungen an den Maschinen und an den Motoren dieser Maschinen. Und ich sah, wie zeitgleich mit diesen Bildern Wörter auftauchten oder Syntagmen oder... Doch erst als ich »Schönes ist wahr und Wahres schön, dies ist« sah, bemerkte ich, dass es sich um Verse handelte. Jener jambische Fünfheber von John Keats drehte sich und entfernte sich von der Drehung der Spindel einer Spinnmaschine. Ein weiterer von William Carlos Williams wurde danach Silbe für Silbe auf einem Fließband montiert, das nicht richtig funktionierte. Und am Ende tauchte eine Welle auf. Sie schwoll immer mehr an und hielt in der Höhe inne, kurz davor über mich hereinzubrechen. Sie war ganz aus Sprache gemacht. Da wachte ich auf. Es war so, als ob die Produktionsprozesse alles überdecken würden und die Sprache heute selbst die vorrangige Materie wäre. Ich glaube, es gelang mir erst, mich zu beruhigen, als mir einige Tage später auffiel, dass die Welle aus Versen von Ashbery bestanden hatte. Eigentlich beruhigte mich die Erinnerung an einen Vers im Besonderen. Er lautete: »Eine Idee genügt, ein Leben zu organisieren und es zu projizieren.« Beim Schreiben einer Ode an den Pazifischen Ozean würde eine Bibliothek wenig weiterhelfen, in der Gedichtbände und Bücher über Geschichte, Philosophie, Linguistik oder Ökonomie voneinander getrennt stünden. Vielmehr wären eklektische Regale notwendig, in denen die göttliche Komödie an das lange 20. Jahrhundert von Giovanni Arrighi lehnen würde, in denen der kurze Band, in dem Marx sich fragt, wo bleibt Jupiter gegen den Blitzableiter, neben Trasumanare e Organizzare von Pasolini stünde. Ein Essay von Ezequiel Martinez Estrada über das Leben in der argentinischen Pampa, neben den Cantos von Ezra Pound, Ernest Mandel, Marianne Moore, Frederick Jameson, José Carlos Mariátegui Pedro Enriquez Ureña und die ersten Seiten von Michel Foucaults Archäologie des Wissens. Erich Auerbach in der Nähe von Kondratjew, E.P. Thompson und Leonidas Lamborghini, Gramsci und Escrito en Cuba von Enrique Lin und so weiter. All das Genannte zusammen und dazu, ohne Geringschätzung, die Ausschnitte aus Finanzbeilagen, die zusammengefaltet in den Büchern stecken, die dünnen Bändchen der strikten Zeitgenossen, die Weltkarte von Mercator, natürlich den Globus, der in einer Ecke steht, die Kisten, deren Etikette auf landwirtschaftliche Materialien verweisen oder in denen sich Fotokopien von theoretischen Texten mit durch Marker hervorgehobenen Passagen, Hafenzeitschriften und zweifellos Fotos von der Familie und der Beziehung ansammeln und die geschenkte Maneki-Neko-Katze, die immer noch mit der rechten Pfote grüßt. Eine kaputte, aber aus irgendeinem Grund auf einem Regalbrett liegende Maus, Münzen, der Korken eines zu einem besonderen Anlass getrunkenen Weins und sogar ein Marmeladenglas mit Muscheln von einem Atlantikstrand. Aus dieser Bibliothek würde ich mir gerne ein Buch von Adorno holen und einen Satz suchen, der unterstrichen ist. Mal sehen.
Solche moderne muss dem Hochindustrialismus sich gewachsen zeigen, nicht einfach ihn behandeln. Esta modernidad tiene que mostrarse a la altura del capitalismo, no simplemente tratarlo.
Solche Moderne muss dem Hochindustrialismus sich gewachsen zeigen, nicht einfach ihn behandeln. Der Satz bezieht sich auf die moderne Kunst und ist selbst modern in seinem Auftrag. Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass er die Fähigkeit zu bewegen bewahrt hat? Oder berührt er nur empfindsame Seelen, die des Nachts von Exportstatistiken des Textilhandels heimgesucht werden? Man muss einigermaßen verwegen sein, um eine Kunst zu fordern, die sich dem Kapitalismus gewachsen zeigt. Wie angesichts dieses Anspruchs unberührt bleiben? Es ist einfach, den heldenhaft antagonistischen Charakter einer Praxis zu preisen. Weniger einfach aber ist es, auf die Herausforderungen hinzuweisen, die diese Praxis auf sich nehmen und lösen müsste. Sich dem Kapitalismus gewachsen zu zeigen, ist das nicht eine maßlose Aufgabe? Auch der Kapitalismus selbst ist maßlos. Er durchquert Kontinente und Ozeane, belädt Containerschiffe mit Waren, bewegt riesige Mengen an Kilowatt. Die Größe der Herausforderung entspricht der Größe des Problems und der Größe möglicher Fehler. Vielleicht könnte man einen niedrigeren Anspruch erheben und versuchen, sich zumindest dem Satz gewachsen zu zeigen – sich fragen, was heute Kunst oder besser Poesie, die sich dem Kapitalismus gewachsen zeigt, bedeuten könnte. Diese Frage ist immer noch maßlos, auch wenn sich ihrer anzunehmen ein ebenso maßloses Geschenk bereithält. So kann man es vermeiden, diese Frage umgekehrt stellen zu müssen und sich anmaßend und ermüdend zu beklagen, dass der Kapitalismus sich nicht der Poesie gewachsen zeige. Was wäre also eine Poesie, die sich dem Kapitalismus gewachsen zeigt? In einer in beständiger, schwindelerregender Veränderung sich befindenden Gesellschaft von Grund auf zu wissen, dass die Antwort auf diese Frage nicht von Dauer sein kann. Der Ansatz Adornos in der 1970, ein Jahr nach seinem Tod, veröffentlichten ästhetischen Theorie ist allerdings nicht exakt der aktuelle. Adorno schreibt nicht Kapitalismus, er schreibt Hochindustrialismus. Mit diesem Begriff bezeichnet er eine fortgeschrittene Phase des fordistischen Staats, die er in seinen Exiljahren in den USA direkt erleben konnte. Ganz in der Nähe eines pazifischen Ozeans, den er mehr als einmal von der Terrasse von Horkheimers Haus am San Remo Drive betrachtet haben mag. Ist es eine Ironie des Schicksals, dass nur ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Satzes unweit jener Terrasse der erste Intel-Mikroprozessor in Serie gebaut wurde und dass diese Innovation zu einer schrittweisen Veränderung in der Produktionsweise führte, die sich über den ganzen Globus verbreitete und alle Bereiche des Lebens erfasste und sogar den Fordismus zu einer vergangenen Epoche werden ließ. Hui, die kapitalistische Dynamik scheint sich wenig um die Relevanz von denjenigen zu sorgen, die versuchen, sie zu verstehen und zu beschreiben. der ultramoderne Hochindustrialismus, der kaum, dass er gedruckt ist, zum Anachronismus wird, stellt eine doppelte Warnung dar. Um ihr Instrumentarium zu kalibrieren, muss jede Poetik die eigene Gegenwart vermessen. Aufgrund der Unbeständigkeit der Gegenwart muss sich jede Poetik selbst als unvollständige, prekäre, stets in Alarmbereitschaft befindliche Form konzipieren. Kehren wir noch einmal zu der Weltkarte zurück. Wäre es möglich, sich dem Kapitalismus gewachsen zu zeigen, ohne auf der Höhe seiner globalen Dimension zu sein? Auf der Weltkarte sehen wir nicht die Welt, wir sehen die Weltkarte, das Instrument, das wir als Weltkarte bezeichnen. Diese Dimension ist aber nicht neu. Genua, Amsterdam, London, New York. Wie viele Welten gab es schon? Und trotzdem, wenn die Poesie oftmals auf die Gegenwart gerichtet ist, warum nicht in gleichem Maß auf deren räumliche Dimension? Welche Gedichte haben sich mit ihr in der Geschichte des Kapitalismus befasst? Es kann kein Zufall sein, dass die konkreten Beispiele, die ihr am nächsten kommen, aus der nordamerikanischen Poesie stammen. Die Bedeutung eines Gedichts und die einer Nation werden in unterschiedlichen Artefakten verhandelt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese ein und dieselbe Tendenz zur Expansion teilen. Sogar noch mehr. Hätte ein Marineoffizier, Kapitänleutnant oder Konteradmiral der Royal Navy sich der sorgfältigen Lektüre von Poesie gewidmet und ihre Vorbehalte gegenüber jeglichen abschließenden Äußerungen erkannt, hätte er angesichts von Walt Whitmans Passage to India den Übergang der britischen Hegemonie zur nordamerikanischen erahnen können. Und er hätte sogar erfahren, dass die gerade erst aus der Taufe gehobene US Navy die eigene, bis dahin unbesiegbare Seestreitkraft überflügeln würde. Institutionen sollten daher nicht darauf verzichten, Abteilungen einzurichten, die sich der Lektüre von Poesie widmen. Sie könnten Informationen über die Gegenwart und die Zukunft erhalten, die durch andere Medien nicht zugänglich sind. Vielleicht mit einer entsprechenden Software? Der Langvers von Whitman, der mit jedem bekannten Maß bricht, kündigt dieses letzte große Ereignis in der Longue Durée des Kapitalismus an, die Bewegung von England zu den Vereinigten Staaten von Amerika und den Beginn eines neuen Zyklus, der zum ersten Mal außerhalb Europas initiiert wird, auf der anderen Seite des Atlantiks, in einem sehr weitläufigen Territorium, das nicht zufällig von zwei Ozeanen umsäumt ist. Sein weniger elegischer, denn feierlicher Ton und seine andersartige Ausdrucksweise auf Englisch zeigen diese Neuheit an.
Sing in my days, sing in the great achievements of the present, sing in the strong light works of the engineers. Cantan los tres primeros versos para saludar, en principio, la apertura del canal de Suez en 1869. Obra destinada a abreviar los trayectos náuticos y comerciales hacia el continente asiático.
Ich singe von meinen Tagen, singe die großen Leistungen der Gegenwart, singe die kraftvoll leuchtenden Werke der Ingenieure, singen die ersten drei Verse, um eigentlich die Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869 willkommen zu heißen, ein Bauwerk, das dazu bestimmt war, die See- und Handelsrouten nach Asien zu verkürzen. In Whitmans Poesie ist es möglich, eine Welt wahrzunehmen, die weiter wird, und eine Poetik, die eine Disposition im Einklang mit jener Weite erfindet. Das führt sogar so weit, dass er, wenn er die Erkundung der Meere und Ozeane besingt, auch singt: O Sonne und Mond und ihr Gestirne alle, Sirius und Jupiter, Durchfahrt zu euch! Und dabei schon die Projektion dieses dynamischen Forschungsstrebens über den Planeten hinaus und bis zur kürzlichen Landung der Raumsonde Chang'e auf der dunklen und nicht existierenden Rückseite des Erdtrabanten sieht. Wenn die ersten unter dem Atlantik gespannten Telegrafenkabel eine weitere der von ihm gefeierten Ingenieursarbeiten darstellen, dann, weil das Gedicht in seiner Diktion zeitgleich mit der Entstehung der Nachricht an sich entwickelt wird. Oder noch besser gesagt, mit der durch jene Kabel transportierten Information. Daher rührt seine Tendenz zur Prosa. Whitmans Vers hat die Größe des nordamerikanischen Territoriums und ähnelt in der Verknüpfung seiner Begriffe der dritten der von ihm gefeierten technischen Errungenschaften, der Lokomotive und der Reihe der Waggons der Union and Central Pacific Railroad, der es schließlich gelang, jenes Land von Ost nach West zu durchqueren, um ihn höchstpersönlich bis an die kalifornische Küste zu befördern. Dahin, wo er einmal im Angesicht des Pazifik innehielt, um sich zu fragen, wo aber befindet sich das, weshalb ich aufbrach vor so langer Zeit? Und warum ist es unentdeckt noch immer? Fast ein Jahrhundert später, über alle Ozeane und strategisch wichtige Passagen, einschließlich des Suezkanals, sind inzwischen die Flugzeugträger der US Navy verteilt, erzählen die Cantos von Pound zuallererst, dass mit dem Singen anzufangen bedeutet, an Bord eines kurz vor dem Auslaufen stehenden Schiffes zu gehen. Doch das Schiff ist griechisch. Es befindet sich im Mittelmeer und schaukelt auf homerischen Hexametern. Denn in jener Epoche bestand die Suche nach der globalen Ebene vielmehr darin, sich in der Zeit und nicht im Raum zu bewegen. Es ging nicht mehr darum, die Gegenwart zu feiern. Die vorrangige Aufgabe war es, eine offensichtlich verlorene Erinnerung wiederzuerlangen, die den Schlüssel zu einer Renaissance oder einer Restauration besaß. Die progressive Temporalität lag in Trümmern. Deshalb beginnt Pound sein literarisches Projekt mit der Übersetzung einer Renaissance-Übersetzung der Odyssee und ereignet sich englische Wendungen einer aus der Zeit gefallenen Sprache an. Nicht nur, um in der Praxis zu zeigen, worin die Wiedererlangung einer Erinnerung besteht, auch weil seine Reise eine Rückkehr ist und, genau wie es das erste Wort seines sehr langen Gedichts ankündigt, »and«, die Aufgabe bereithält, verschiedene literarische, ökonomische, politische, historische, persönliche Texte aufeinander abzustimmen. Eine Aufgabe, die über eine spezielle Sprache und jedwede nationale Ebene hinausgeht. Die Geschichtsschreibung hat Pounds dichte, laterale und simultane Art und Weise, die Geschichte zu lesen, selbst noch nicht angewandt. Doch diese Methode ermöglichte es ihm, sich durch unterschiedliche Zeiten gleichzeitig zu bewegen, ohne die Steuerung jenes Schiffes abzugeben, das er immer weiter nach Osten dirigierte, auf der Suche nach einer konfuzianischen Ethik und einer präkapitalistischen Ära. Als er Anfang der 1950er Jahre die Sektion Rock Drill verfasste, war sein Projekt aus allen Fugen geraten. Das Material eignet sich perfekt dafür, auf die bestmögliche Art und Weise die Lektüre von Poesie zu lehren, ohne eine zu große Intelligibilität zu behaupten.
Sin embargo, hay que abrir ahora cualquiera de esas páginas. Ahora, mientras se miran las últimas noticias en cualquier portal de Internet, en su juxtaposición densa de ideogramas y pasajes en inglés, la geopolítica actual aparece de un solo vistazo.
Dennoch muss nun eine Seite seines Werks aufgeschlagen werden, genau jetzt, beim Ansehen der neuesten Nachrichten auf einem x-beliebigen Internetportal. In seiner dichten Juxtaposition von Ideogrammen und Passagen auf Englisch erscheint auf einen Blick die aktuelle Geopolitik. Denn heute hat die globale Ebene die Form des Pazifischen Ozeans. An seiner Küste, an der das Goldfieber des 19. Jahrhunderts die Zeit, als Whitman dort ankam, mehr als ein Jahrhundert später zum Siliziumfieber wurde, verzeichnen die nebeneinander liegenden Schwesterhäfen Los Angeles, Long Beach inzwischen mehr Bewegungen als der New Yorker Hafen. Ganz gleich, was er damals gesehen haben mag, es ist nicht mehr der Ozean, den Adorno in den 1940er Jahren betrachtete. Dort laufen jetzt die Schiffe der Panamax, der Panamax Max, der Post-Panamax, der Post-Panamax Plus, der New Panamax und sogar der Post-New Panamax Klasse ein. Sie kommen aus den Häfen von Shanghai, Hongkong, Shenzhen, Busan, Ningbo, Guangzhou oder Qingdao, die sich allesamt an den Rändern Asiens befinden. Die Grafiken ihres Wachstums ergeben ein weiteres Ideogramm. Dieses Ideogramm besagt eines: Mittlerweile übertrifft der Wert des Warenhandels im Pazifik den Wert des Warenhandels im Atlantik. Auf den konstanten Routen durch diese Gewässer, auch in diesem Augenblick, in dem ich diese Rede lese, und sogar mitten in einem Handelskrieg, weil die Bewegung der Güter nicht angehalten wird, nicht einmal wenn von Poesie gesprochen wird, transportieren diese Panamax oder Triple E der Reederei Maersk Line, ein Souvenir an die Schiffsentwicklung während des holländischen Zyklus, Tausende und Abertausende von Containern mit Computern, schon veralteten 4G-Handys, Textilien, Prozessoren. Sollte an der Wand noch Platz sein, wäre es deshalb keine schlechte Idee, neben die Weltkarte in der Mercator-Projektion eine zu hängen, die in China oder Japan erstellt wurde und auf der sich die gar nicht friedlichen Wellen des Pazifiks im Zentrum als unregelmäßiger Rhombus ausdehnen würden. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie vor ihm stehen und abwechselnd den asiatischen Kontinent auf der einen und den nordamerikanischen auf der anderen Seite betrachten würden. Oder ganz konkret die Volksrepublik China auf der einen und die Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Selbstverständlich nur für ein paar Minuten. Alles kann sich jederzeit ändern. Sprechen wir noch über Poesie? Na klar, über was würden wir denn sonst sprechen? Als Adorno darlegte, dass es nicht ausreiche, den Kapitalismus anzusprechen, sondern man sich ihm auch gewachsen zeigen müsse, dachte er nämlich an die Form der Gestaltung eines Gedichts und an seine Ausdrucksfähigkeit. Das Gedicht als spezifisches, künstlich geschaffenes Gebilde und die Poetik als allgemeines, künstlich geschaffenes Gebilde müssen sich einer dynamischen Gegenwart gewachsen zeigen, einer globalen Dimension mit all ihren Herausforderungen. Das Gedicht muss sich in seinem Gebrauch der Sprache, in seinem begrifflichen Repertoire, in den Strategien seiner Syntax, in seinem strophischen Aufbau, in seiner grafischen Anordnung auf der Seite, in seiner Konzeption des Verses und schließlich in der Organisation und Relevanz dieser verschiedenartigen Elemente gewachsen zeigen, auf der Höhe eines nicht abreißenden Informationsflusses, auf der Höhe einer immer stärker integrierten Transportlogistik, auf der Höhe des Flugs eines Laysan-Albatrosses, auf der Höhe eines Markts, der schon fast die ganze Welt umspannt, auf der Höhe des erhabenen Themas Warenhandel, auf der Höhe der Sprache, in der die einzelnen Klauseln der Regelungen für Billigflaggen verfasst sind, auf der Höhe des Salzsees von Uyuni. Nehmen wir nun also an, dass in der Ode an den Pazifischen Ozean ein Schiff der Post-New-Panamax-Klasse, beladen mit 12.000 Toy, das heißt 12.000 Containern, nach dem Auslaufen aus dem chinesischen Hafen von Shenzhen mehr als 11.000 Kilometer durch dieses Gewässer fahren würde, um 16 Tage später in einem Vers im kalifornischen Hafen Long Beach anzulegen.
Llegará? ¿Cómo tendría que ser su sintaxis para permitir recorrer su eslora de casi 400 metros con 20 filas de contenedores sobre contenedores sobre contenedores?
Würde es tatsächlich ankommen? Wie müsste eine Syntax sein, die es erlauben würde, die ganze Schiffslänge von fast 400 Metern mit 20 Reihen von Containern auf Containern auf Containern abzulaufen? Wäre es hier opportun anzumerken, dass sein Rumpf sowohl aus einer spezifischen Stahllegierung gebaut wurde, als auch aus spezifischen Wortschätzen, wie dem der Informatik, dem der Seegesetzgebung, dem des Energiemarkts, sogar dem der Küche? Finden diese Fachwörter ihren Weg ins Gedicht? Selbstverständlich sollte der Vers nicht über die Asymmetrien des Welthandels sprechen. Der Satz sollte selbst eine asymmetrische Anordnung von Kräften sein. Und wenn man sich des Seitenlayouts annimmt, würde das rechteckige und standardisierte Modell der Container für die Strophen taugen? Ui, aber welchem Zweck würde diese Geometrie dienen? Wäre eine unregelmäßige Figur nicht besser, weil sie als Kritik am Paradigma des Gleichgewichts funktionieren würde, auf dem die liberalen und orthodoxen Wirtschaftstheorien basieren, laut denen der Markt sich selbst reguliert wie ein Archetyp der Wahrheit? Und welche Art von Vers würde sich eignen, um das gesamte Nettogewicht des Schiffs zu tragen? Rechnen wir es doch einmal aus. Jeder einzelne Container kann mit bis zu 29.000 Kilogramm beladen werden. Unter dem Strich ergäbe das 348.000 Tonnen. Müsste man den Vers in die Zukunft verlegen, wenn man die Berechnungen der angewandten Forschung der Schiffsbautechnik nicht außer Acht lassen will? Weil es unmöglich ist, diesen Post-New-Panamax zu tragen, wenn der Vers in der Form seiner Gestaltung diesem Gewicht, dieser Route und auch dem Übergang in eine andere, noch ungewisse Weltordnung nicht standhält. Eine Karte mit dem Pazifik in der Mitte erlaubt es, die Position der tausenden und abertausenden Kilometer von Glasfaserkabeln einzuzeichnen, die ihn zwischen der nordamerikanischen Westküste und der chinesischen Ostküste auf dem Grund seines Beckens durchziehen. Sie unterscheiden sich kaum von den Telegraphendrähten, die Walt Whitman feierte. Jenseits der Satelliten, die außerhalb der Atmosphäre auf Umlaufbahnen in einem ebenfalls nicht weit entfernten Weltraum kreisen, zeigen diese von mehreren Schichten ummantelten Kabel Polyethylen, Polyethylentereftalat, geflochtener Stahl, Aluminium, Polycarbonat und eine Röhre aus Kupfer oder Aluminium den Grad an Stofflichem an, den das Immaterielle immer noch besitzt. Außerdem sind sie eine Herausforderung für die Belastbarkeit des Gedichts als Verbindungsstück. Jegliche Art von Information wird in einem unablässigen Strom durch diese Kabel übertragen. Die Koordinaten des fahrenden Post-New-Panamax, die Sojapreise in US-Dollar, das PDF der ästhetischen Theorie von Adorno oder die sporadischen Liebesbotschaften, die einer von der Besatzung dieses Schiffes verschickt. Was mit dieser maßlosen Sphäre von Daten anstellen? Wie positioniert sich das Gedicht gegenüber dieser in Terabyte gemessenen Information? Sie nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist selbstverständlich eine Option. Eine andere, zwischen verschiedenen semantischen Bedeutungen des Worts Verbindung zu unterscheiden. Zu argwöhnen, dass selbst die schnellste Verbindung keine Verbindung garantieren kann, andere Verbindungssinne zu aktivieren. Eine globale Ebene zur Sprache zu bringen, erfordert einen verbundenen Vers. Mehr noch, einen Vers, der eine Verbindung herstellen kann. Die Ode an den Pazifischen Ozean könnte eine solche Verbindung stiften. Aber zwischen was? Zwischen der Fahrt mit 20 Knoten des Post-New-Panamax und einer Genealogie des Ordoliberalismus? Oder zwischen den transportierten Computern und den Frauen, die die Chips in Malaysia stundenlang montieren und an einem Stereomikroskop sitzen, in dem plötzlich, da, ein lokaler Dämon auftauchen kann? Oder zwischen den Werften, wo das Post-New-Panamax 2014 von einem südkoreanischen Chaebol gebaut wurde, und den Smartphones, die in diesem Saal vor ein paar Minuten auf leise gestellt und von der Elektronikabteilung desselben Chaebols produziert wurden. Wie auch immer diese Verbindungen sind, sie werden nur durch aufeinander abgestimmte Strategien des Verses und der Syntax aufrechterhalten. Vielleicht müsste man die Ode in einem einzigen, langen, zusammengesetzten Satz verfassen. Einem einzigen, langen, zusammengesetzten Satz, der dafür taugt, etwas zu verbinden. Das heißt, taugt, Produktionsprozesse und Subjektivitäten, Waren und Wissen, Räume und Maßstäbe, Staaten und internationale Konzerne, unterschiedliche Sprachgebräuche, verschiedene und simultane Perspektiven und Temporalitäten zu verteilen, zu hierarchisieren, auszusetzen, zur Wahl zu stellen, miteinander zu konfrontieren oder schließlich in Beziehung zu setzen.
Mo, 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 mo. Ah, un albatros, foebastria immutabilis.
Ah, ein Albatros, foebastria immutabilis, der mo, mo, mo macht, könnte über ein Gedicht fliegen. Ein Laysan-Albatros von den Midway-Inseln, im Gleitflug, kurz. Dieser Klang. Vielleicht stößt er einen Warnschrei aus, damit in der Ode seine Sicht auf dieses Gewässer nicht übergangen wird. nachdem er selbst nicht weit entfernt von der Route des Containerschiffs in der Luft kreiste. Sich diesen Gleitflug vorzustellen, würde erlauben, eine Projektion allein der menschlichen Geschichte auf den Ozean zu unterbrechen. Abgesehen davon, dass es unmöglich wäre, zu übersehen, wie selbst die sehr viel ausgedehntere Zeitlichkeit dieser Vögel ebenfalls nicht unberührt blieb. Man müsste prüfen, ob man den genauen Moment in Betracht ziehen muss, in dem es einem dieser Albatrosse gelingt, mit seinem Auge das Plankton zu erkennen. Nein, besser den Moment, in dem er mit seinem Auge den Unterschied zwischen dem Plankton und diesen Mikropartikeln gerade noch nicht erkennt, die in Jahren aufgrund der Kraft der Wirbel und der Einwirkung der UV-Strahlen entstanden sind. In der Undifferenziertheit dieses Sehvermögens, dem die Fähigkeit genommen wurde, das Organische vom Künstlichen zu trennen, finden wir eine unendliche Reihe von Problemen der Poetik. Damit die Genealogie des Ordoliberalismus, die Struktur der südkoreanischen Chaebols oder das Sehvermögen eines Laisan-Albatros Teil einer hypothetischen Ode werden können, muss man über ein Thema sprechen, das aufgehört hat, Thema zu sein. Das Thema. Gibt es kein Thema mehr? Das Thema des Gedichts ist die Verfahrensweise. Das Thema ist die Syntax. Das Thema ist die Sprache. Das Thema des Gedichts ist das Gedicht. Wer könnte den Grad an Raffinesse einer Lektüre geringschätzen, den diese Entwicklung mit sich brachte? Denn ja, das Thema ist die Verfahrensweise, ist die Syntax, ist die Sprache, ist das Gedicht und gleichzeitig auch nicht. In der Geschichte der Poesie und des Kapitalismus sind die Themen in ständiger Bewegung. Da sind nicht nur diejenigen, die sich wiederholen oder variieren, da sind auch diejenigen, die unberührt bleiben, am Rand, als würde ein transzendentales, über der Geschichte stehendes Gesetz bestimmen, dass dieses oder jenes nicht Thema der Poesie sein kann, sondern lediglich eines wissenschaftlichen Artikels, eines Essays oder einer Forschungsarbeit. Im Gedicht a priori fremde Themen zuzulassen, birgt in sich die Chance, so gering sie auch sein mag, eine Ordnung des Diskurses mit ihrer regulierenden Klassifizierung der Sprachgebräuche und Themen in Unruhe zu versetzen und auch, warum nicht, eine ganze Ordnung des Wissens. Themen zu behandeln bedeutet, Perspektiven zu behandeln und die Möglichkeit zu haben, weitere Instrumente zu überprüfen, die Kategorien, mit denen wir uns der Welt oder zumindest dem Pazifik nähern. Jede Theorie ist ein Programm, das die Wahrnehmung formt. Deswegen muss das Gedicht die Instanzen beachten, in denen die Sphäre der Biologie zu der der Soziologie wird, die der Mathematik sich mit der der Industrietechnik überlagert, die der Wirtschaft als nicht anders erscheint als die der Küche, wo das, was der Astronomie entspricht, seinerseits der Politik entspricht. Überstrapazieren wir Adornos Satz nicht ein klein wenig? Ein Containerschiff? Wann hörte er beim Nachdenken über die Kunst die Akkorde von Arnold Schönbergs Suite für kleine Klarinette, Klarinette, Bassklarinette, Geige, Bratsche, Violoncello und Klavier, Opus 29, in seinem Kopf?
Ejemplar de teoría estética, durante los días en que fui escribiendo este discurso, se fue cubriendo del polvillo de las toneladas de soja, trigo y maíz que se cargan en el puerto de Bahía Blanca. Tal vez la combinación química entre la tinta del polvillo, entre la tinta del libro y ese polvillo.
Auf mein Exemplar der ästhetischen Theorie hat sich in den Tagen, an denen ich an dieser Rede schrieb, der Staub der Tonnen von Soja, Weizen und Mais gelegt, die im Hafen von Bahía Blanca verladen werden. Vielleicht sogar die chemische Verbindung von der Tinte des Buchs und dem Staub. Bei der Kalibrierung des Instrumentariums der Poesie scheint es nicht zu genügen, eine Gegenwart und eine globale Ebene zu erkennen, wenn man nicht gleichzeitig die Modulierung dieser Gegenwart und dieser Ebene erkennt, die von Nationen und Territorien im Speziellen bewirkt wird. Diese Position findet sich im Gedicht. Sie ist im Gebrauch der Sprache hinterlegt. Wird diese Sprache Spanisch genannt? Ist sie auch noch in ihren zahlreichen Varietäten dieselbe? Ist es dieselbe, die diejenigen benutzten, die dem Ozean, über den geschrieben werden wird, einst den Namen gaben? Ist es dieselbe, die man im Maschinensaal eines Post-New-Panamax vernehmen kann, gesprochen von einem philippinischen Besatzungsmitglied? Es ist unwahrscheinlich, sich dem Kapitalismus gewachsen zu zeigen, ohne sich der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Dimension der Sprache gewachsen zu zeigen. Auf der Höhe nicht nur der unterschiedlichen Sprachen, die seine globale Ebene bilden, sondern auch ihres ungleichen Status. Bestimmte Sprachen werden transportiert und durchqueren die Ozeane. Denn Sprachen beschreiben nicht nur den Kapitalismus, sie selbst sind von seiner Geschichte und Gegenwart durchzogen. Ein Begriff wie Hochindustrialismus könnte nicht an jedem Ort der Welt auf die gleiche Weise gelesen werden. Wie könnte man ihn heute zum Beispiel zwischen den Sojafeldern Argentiniens noch lesen, selbst wenn der voranrückende Mähdrescher den Daten, die seine Durchflusssensoren erfassen, längst mehr Wert beimisst als den eigentlich geernteten Bohnen? Zumindest von Bahía Blanca aus bedeutet, sich dem Kapitalismus gewachsen zu zeigen, auf der Höhe anderer, einander nicht ähnlicher und zugleich verbundener Dinge zu sein. Deswegen muss man die Vorsichtsmaßnahme treffen, im Pazifischen Ozean nicht nur den Pazifischen Ozean zu sehen. Das Containerschiff fährt auch durch die argentinischen Felder, durch die vor kurzem gerodeten Hektar des Amazonasgebiets, durch das Orinoco-Delta. Präsent im Schweröl, das seinen Doppelpropeller antreibt, oder durch den Salzsee von Uyuni, wo das Lithium extrahiert wurde, das in den selbstfahrenden Fahrzeugen zum Einsatz kommt, die die Quader zu den Portalkränen des immer stärker automatisierten Hafens von Shenzhen transportieren. Und umgekehrt. Der Pazifische Ozean dehnt sich über die feuchte Pampa Argentiniens aus, über das Erdölbecken im Gebiet des Orinoco-Deltas, über den Amazonas-Regenwald, sogar über die weiße Oberfläche jenes Salzsees auf 3400 Metern über dem Meeresspiegel. Es gibt keine globale Ebene ohne eine lokale Ebene. Und es gibt keine lokale Ebene, in der man nicht die unvollständige, inkongruente und spezifische Überlagerung durch diese globale Ebene erkennen würde. Natürlich einschließlich der aktuellen Kämpfe, mit dem Ziel, sie zu beherrschen. Wie lautet eigentlich der Begriff für Lithium auf Aymara? Vor kurzem hatte ich wieder einen dieser Träume. Dieses Mal erschien mir eine Grafik mit den sich immer stärker unterscheidenden Sequenzen im Bruttonationaleinkommen der Länder, die Prozessen der Industrialisierung folgten, und derjenigen, die an der Produktion und Extraktion von Primärrohstoffen festhielten. Es war sehr verwirrend, weil Verse, die zunächst wie der Gesang eines Vogels klangen, im Gegenlicht als Manufakturartikel erschienen. Doch eine andere, höchst seltsame statistische Tabelle tauchte unmittelbar auf. In dieser wurde der Grad an Lyrik in der Poesie jeder Nation im Verhältnis zu ihrem Industrialisierungsgrad gemessen. Habe ich es falsch gesehen? Oder war der Grad an Lyrik in den industrialisierten Ländern höher? Darüber dachte ich gerade nach, als ich Buchstabe für Buchstabe die Verse »Die Fabrik zum Laufen bringen« entrollten. Und das da? Ist das von Leonidas? Ich hatte nicht viel Zeit daran zu zweifeln, da mir der argentinische Dichter Leonidas Lamborghini höchst selbst erschien. Eigentlich nur seine Stimme. Eine gespenstische, oft stockende Stimme, die sagte, nicht die idealistischste Idee der Poesie entsteht im Imperium von Platon. Er sagte auch, es ist nicht von oben, es ist nicht von draußen, es ist von drinnen.
Y dijo algo acerca de pensar según qué condiciones y con qué intenciones la subjetividad alguna vez pudo ser entendida por la poesía al margen de los procesos productivos y por qué los procesos productivos han quedado en general fuera del poema. Como si no tramaran el mundo, la subjetividad, la lengua, la sintaxis, el ritmo e inclusive el poema mismo.
Und er sprach davon, darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen und mit welchen Intentionen die Subjektivität von der Poesie einmal am Rande der Produktionsprozesse gedacht werden konnte und warum die Produktionsprozesse im Allgemeinen außerhalb des Gedichts geblieben sind, als ob diese nicht die Welt, die Subjektivität, die Sprache, die Syntax, den Rhythmus und sogar das Gedicht selbst durchzögen. Vielleicht besteht eine der Formen, sich dem Kapitalismus heute gewachsen zu zeigen, darin, wahrzunehmen, wie und in welchem Grad die globale Ebene auf die kontinentale, regionale, nationale, lokale, städtische, das Wohnviertel betreffende und häusliche, um nicht zu sagen persönliche Ebene Druck ausübt, diese modifiziert und transformiert. Jede einzelne von ihnen genau zu untersuchen, um dort die Verflechtungen auszumachen, die über sie hinausgehen, bildet eine Aufgabe, die uns noch bevorsteht. Weil Asymmetrien nicht nur in der inkongruenten Überlagerung von Ebenen oder Nationen entstehen. Asymmetrien befinden sich auf jeder einzelnen von ihnen. Auf jeder Ebene oder in jeder Nation ist es möglich, sowohl Kontinuitäten als auch Negationen, Unterbrechungen, Strategien, Verhandlungen, Vereinbarungen und Gegensätze auszumachen. Exakt der Raum, in dem der Markt und die Welt eben nicht genau übereinstimmen. Deswegen gibt es keine globale Ebene, wenn diese am Ende nicht in den Verdauungsbeschwerden eines der Besatzungsmitglieder des Post-New Panamax nach einem weiteren Teller Reis zum Abendessen gelesen werden kann. Oder selbst in dem, nicht notwendigerweise unruhigen, vielleicht angenehmen und sogar regenerierenden Traum des Maschinisten, wenn seine Schicht gemäß dem Ablaufplan beginnt, der in den Büros der Reederei festgelegt wird. Oder hören Sie ihn nicht schnarchen, als ginge ihn nichts von all dem etwas an, weder die Poesie noch Adorno, noch das Containerschiff in einer von dessen Kajüten er schläft, noch jene langen Zyklen seit dem Genua des 15. Jahrhunderts. Es reicht nicht, sich dem Kapitalismus gewachsen zu zeigen, ohne auf der Höhe eines Schnarchens zu sein, das ihn, zumindest dem Anschein nach, völlig ignoriert. Zum Glück gibt es auch etwas weniger abstrakte Probleme beim Schreiben einer Ode an den Pazifischen Ozean. Um ein Gedicht zu organisieren, muss man eine andere Sorte von Werkzeugen besorgen, wie verschiedenfarbige, fürs Studieren notwendige Marker, Hefte, um darin Notizen zu machen und sie als Gedächtnisstütze für noch nicht recherchierte Fragen zu benutzen, Ersatzminen für den Druckbleistift, um Sätze von Adorno zu unterstreichen, aber auch, um den immer ein wenig archaischen Charakter der gestellten Aufgabe nicht zu vergessen. Wer angesichts der virtuellen Geräte an Nostalgie leidet, kann eine alte Tafel benutzen. Die Kreide hinterlässt an den Fingern kleine Partikel, wenn man einen Satz von Marc Bloch schreibt, »Des années d'analyse pour une journée de synthèse«. Es braucht Jahre der Analyse für einen Tag der Synthese.
Pero no conviene olvidar la limpieza ocasional de la notebook, al menos para que al dar la vuelta se vea escrito en el plástico de la carcasa ese Made in China que impide negar cómo ni la escena misma de la escritura de la oda estará desligada del Pacífico y de la logística internacional del transporte.
Aber es ist nicht ratsam, die gelegentliche Reinigung des Notebooks zu vergessen, zumindest um beim Umdrehen des Gehäuses das darauf geschriebene Made in China zu entdecken, das dafür sorgt, dass man nicht abstreiten kann, dass selbst die Szene an sich, in der die Ode geschrieben wird, mit dem Pazifik und der internationalen Transportlogistik untrennbar verbunden ist. Darüber hinaus existiert das Problem der Zeit, die man braucht, um zu lesen, um zu studieren, um zu schreiben, um nichts zu tun. Den Satz von Bloch bei der Hand zu haben, Jahre der Analyse für einen Tag der Synthese, ist nützlich, um zu wissen, dass das Verfassen eines Gedichts über einen Post-New Panamax mehr Zeit erfordern kann, als die 16 Tage, die dieses Post-New Panamax benötigt, um von Shenzhen nach Long Beach zu gelangen. Diese Zeit hat man im Allgemeinen nicht und man muss sie sich schaffen, genau wie das Gedicht, indem man früher aufsteht, indem man auf der regulären und bezahlten Arbeit Phasen der Unaufmerksamkeit und der Ablenkung ausnutzt, indem man lernt, nicht auf die ideale Gelegenheit, die es nicht gibt, zu warten, indem man unwahrscheinliche Ablaufpläne entwirft, in denen sich die Momente mit Freunden, Freundin, Sohn, Eltern, sofern man sie hat, miteinander verbinden lassen und indem man den Therapeuten aufsucht, im Fall, dass die Träume mit Grafiken der kapitalistischen Zyklen nicht aufhören und indem man auf die Maneki-Neko vertraut, dass es zu keinem Stromausfall kommt, der den Schreibprozess im am wenigsten erwarteten Augenblick unterbricht. Und selbstverständlich, indem man nicht vergisst, die Einkäufe zu erledigen, damit sich zur Essenszeit auch etwas im Kühlschrank befindet, weil das Gedicht mit einem Körper geschrieben wird, den man auch erschaffen muss, indem man ihn mit einer gewissen Regelmäßigkeit ernährt, ihn mit irgendeiner Wanderung fit hält, etc. Die Poetik birgt in sich diese Organisation. Jede physische Weltkarte, die auf der zu Beginn des 17. Jahrhunderts in China angefertigten Kunyu Wangguo Quantu basiert, erlaubt es, die Andesitlinie und den Feuergürtel zu lokalisieren. Die häufigen Erdbeben und Tsunamis auf den Inseln und in den Ländern der Pazifikküste hängen, ja, mit den Bewegungen der tektonischen Platten zusammen, die sich wiederum aus der Struktur des Erdballs ergeben, die in Zeitspannen von mindestens 200 Millionen Jahren vermessen werden kann. Jede Erschütterung ist eine brutale Erinnerung an die extreme Kürze der Übergangsphasen, einschließlich der Kürze der langen Zyklen des Kapitalismus, der Tausenden von Jahren, welche die chinesische Kultur entfalten kann, und sogar der Geschichte an sich. Nichts ist von besonders langer Dauer. Im Unterschied zu den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor prognostiziert, registriert und fördert ein immer stärker verfeinertes Instrumentarium entsprechende Aktionen gegen die Folgen der tektonischen Bewegungen, die Dartbojen etwa. Dennoch bleibt gerade das, was man nicht kontrollieren kann, hochaktuell. Dieses unerwartete Element zwingt diejenigen, die in direktem Kontakt mit seinem Wasser leben, von der täglichen Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe auszugehen. Deshalb muss das Gedicht es erlauben, dass das, was unkontrollierbar ist, in den Versen auftaucht, selbst wenn es in der Konsequenz über das Potenzial verfügt, alles zu zerstören, was man sich mehr oder weniger geduldig und prekär erarbeitet hat. Am Ende ist es notwendig, sich der Unvorhersehbarkeit zu stellen, wenn man sich daran macht, nun endlich mal eine Ode an den Pazifischen Ozean zu schreiben.
Al final es necesario aceptar esa imprevisibilidad a la hora de ponerse a escribir de una vez una oda al océano Pacífico. Dankeschön.
Probleme beim Schreiben einer Ode an den Pazifischen Ozean. Sergio Raimondis Berliner Rede zur Poesie, gehalten am 16. Juni in der Akademie der Künste. Die Übersetzung der Rede, die im Wallstein Verlag erschienen ist, stammt von Timo Berger. Ton Peter Seifert. Redaktion Jörg Plath unter Mitarbeit von Tom Vogt.